End. Moment. Ja, danke, liebe Susan. Das war ganz toll. Da spare ich mir die Einleitung und viele Worte. Also ihr seht schon mal, was alles Feinde des Herzens sind. Es ist ja so mit Feinden. Feinde sind ja eigentlich ganz in Ordnung und machen uns gar nicht viel aus, wenn die weit weg sind. Also Feinde in der Ferne, die stören uns nicht sonderlich. Gefährlich werden Feinde dann, wenn sie uns nahe kommen. Und es geht jetzt um Feinde des Herzens, die uns nahe kommen, die in unserem Leben drin sind, die Zutritt haben in unser Leben, in unser Herz. Dass ihr weniger Schweinebraten essen sollt, mehr Sport machen, das wisst ihr. Es geht uns aber um Feinde des Herzens, die uns noch viel näher kommen können, die unser Herz bedrohen. Diese Predigtreihe, vier Feinde des Herzens, habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern ich bin inspiriert von einem Mann, der heißt Hans-Peter Reuer. Und diese Predigt ist eine, ich nenne es mal eine Hommage, so ein schönes Wort, ich sag's nochmal, Hommage oder auf Englisch a Tribute to Hans-Peter Reuer. Der gute Mann ist 1962 geboren, er ist sehr bekannt in Deutschland, in Europa, er ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Evangelisten und Prediger überhaupt. Er hat lange Zeit den Tauernhof in Schladming geleitet. Er ist Österreicher, er ist Skilehrer, Bergführer, Erlebnispädagoge. Er hat viel gemacht, er ist in den letzten Lebensjahren sehr viel rumgereist. Das Besondere an Hans-Peter Reuer ist, dass er eindrücklich, praktisch und verständlich reden konnte. Und ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal erlebt habe, live, vorher habe ich manche Predigten im Internet, kannst du alles anhören, also könnt ihr euch Hans-Peter Reuer reinziehen, Flatrate ohne Ende. Ich habe ihn das erste Mal gehört in der Klostermühle und er hat gepredigt, ich weiß heute noch, um was es ging. Und das will was heißen. Es hat mich wirklich geprägt, seine Worte. Es ging um Sicherheit, es ging um Gewissheit und es hat mir richtig ins Herz gesprochen. Und das konnte er. Hans-Peter Reuer ist leider viel zu früh gestorben. Er wäre dieses Jahr 56 Jahre alt geworden. Er ist verunglückt, Gleitschirmflug im Dachsteingebirge, hat er öfter gemacht und ist da gegen den Felsen, ist gestorben, hinterlässt drei Kinder, eine Frau. Das war 2013 und ja, man hat irgendwie aufgeschrien, aufgestöhnt in der christlichen Welt. Wie kann es dazu kommen? Warum? Warum muss sowas passieren?
Kannst du deine Empfänger vorstellen?
Hier?
Mein Gürtel ist so dick.
Kannst du den Finger
Warum? Warum passiert sowas? Auf sowas haben wir keine Antworten. Hans-Peter Reuer hätte noch so viel Geniales und Gutes machen können, Menschen inspirieren. Heute haben wir nur noch den Fundus seiner Predigten im Internet. Und ich finde aber, seine Predigten haben nicht an Kraft verloren. Und auch wenn viele nur Audio verfügbar sind, gehen sie trotzdem immer noch ins Herz. So auch diese Predigtreihe, die vier Feinde des Herzens. Das waren ursprünglich 6 Abende, glaube ich, an der Bibelschule am Tauernhof. Und ich möchte mich darauf beziehen, weil ich es einfach genial finde. Hans-Peter Reuer beginnt mit einem Bibelvers. Kannst du einen weiterklicken? Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere auf dieser Welt behüte dein Herz. Was für ein starker Vers. Um was sorgen wir uns so im Alltag und was beschäftigt uns alles? Um was wir uns kümmern, was wir bewahren, was wir umsorgen? Jetzt steht hier mehr als alles. Mehr als alles andere geht es um dein Herz. Dass du darauf achtest, dass du dieses Herz umsorgst, weil du hast nur das eine. Und jetzt stehen hier eine ganz interessante Bemerkung über dein Herz. Es ist die Quelle des Lebens. Beziehungsweise daraus entspringt die Quelle des Lebens. Da ist jetzt eine Verbindung da. Also, da ist jetzt eine Verbindung wieder da. Und zwar zu der Jahreslosung, die wir haben. Da geht es auch um die Quelle des lebendigen Wassers. Jetzt steht hier, also bei der Jahreslosung haben wir ja angeguckt, da geht es darum, die entspringt irgendwie bei Gott. Und das fließt irgendwie in unser Leben rein. Und die Frage ist, wie fließt es in unser Leben rein? Oder wo ist die Eintrittsstelle? Und das ist unser Herz. In unserem Herzen tritt das lebendige Wasser wie eine Quelle hervor. Deswegen sollen wir auf unser Herz Rücksicht nehmen, darauf achten, es umsorgen, mehr als alles andere. Und das sagt jemand, der viel zu früh gestorben ist. Leute, mehr als alles andere, passt auf euer Herz. Und jetzt gibt es da diese vier Feinde des Herzens. Es reagiert heute nicht auf mich, aber... Jetzt gibt es diese vier Feinde des Herzens. Hans-Peter Reuer hat die beschrieben mit Schuld, Zorn, Gier und Neid. Und ich möchte mir mit euch gern diese vier Feinde anschauen und jeweils gucken, wie man diese Feinde besiegen kann. Der erste Feind, Fabi, kannst du einen klicken? Der erste Feind ist die Schuld. Und das ist jetzt ganz interessant, weil Hans-Peter Reuer sagt, alle vier Feinde des Herzens haben was mit Schuld zu tun. Aber die Schuld kann man trotzdem nochmal extra anschauen. Schuld bedeutet, ich bin einem anderen Menschen etwas schuldig. Also heißt, ich schulde dir etwas. Ja, was könnte ich dir schulden? Ich könnte dir schulden eine Erklärung. Manchmal ist immer jemand eine Erklärung schuldig, mehr nicht. Manchmal geht es aber auch um mehr, nämlich eine Entschuldigung. Weil das Wort etwas missverständlich ist, weil ich kann mich ja nicht entschuldigen oder ich kann ja nicht bei einem anderen sagen, ich entschuldige mich, also ich nehme bei dir meine Schuld weg. Das geht ja nicht. Eigentlich müsste man sagen, ich bitte darum, dass du mich entschuldigst. Also manchmal ist es die Bitte, die ich jemandem schuldig bin, die Bitte um Entschuldigung. Und manchmal ist es aber auch eine Wiedergutmachung. Ich habe dir was angetan, was dir geschadet hat und ich möchte, dass es wieder gut wird. Und ja, manchmal geht es, manchmal auch nicht. Schuld. Ich schulde dir etwas. Der nächste Feind, Fabi, ist der Zorn. Der Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Denn das kann man genau jemandem sagen. Du wirst nämlich genau dann zornig, wenn dir was fehlt, wenn dir was nicht gegeben worden ist. Wenn jemand dir was schuldig ist, dann wirst du zornig. Wenn du nicht bekommst, was du willst. Geht jedem Menschen so, also gibt es verschiedene Lebenssituationen, wo dann Zorn aufkommt. Man hat Hunger ohne Ende und guckt in den Kühlschrank. Jetzt ist da nichts Ordentliches, Essbares drin, nur Leberwurst. Und da hat man jetzt gerade überhaupt keine Lust. Und was passiert? Zorn kommt auf. Denn ich finde jemanden, der schuld ist an der Misere. Mein Sohn ist manchmal anstrengend und tut nicht, was er soll, zumindest beim ins Bett gehen. Und da merke ich auch, da bleibt er mir an mancher Stelle, da denke ich, ich habe doch das Recht darauf, dass du dir jetzt endlich den Schlafanzug anziehst. Werde ich zornig. Er schuldet mir etwas. Er steht in meiner Schuld. Das ist Zorn. Zorn ist, oder Zorn brennt wie Feuer. Also wenn ich Zorn beschreiben würde, würde ich sagen, es ist Brennen. Es brennt wie Feuer. Zorn bricht aus. Zorn ist kein Gefühl wie Angst, was so in mir drin so ganz still ist, eher stiller wird, sondern Zorn brennt. Dann ist der dritte Feind des Herzens, und zwar ist es die, geht es jetzt? Nein, dann kann ich es auch weglegen. Und zwar ist es die Gier. Die Gier sagt, ich schulde mir etwas. Also die Gier sagt, ich habe was verdient, da gehört mir etwas und das nehme ich mir jetzt auch. Und ich bleibe mir das schuldig, beziehungsweise es ist letztendlich, Moment, jetzt muss ich kurz meine Gedanken ordnen, ich werde an mir schuldig, wenn ich mir das jetzt nicht nehme. Dann würde ich mir einen Arsch beißen, wenn ich danach sage, es wäre aber meins gewesen, ich hätte mir das einfach nur holen müssen und ich tue es aber nicht, dann bleibe ich mir das schuldig. Und weil ich es mir nicht schuldig bleiben will, nehme ich es mir und hole ich es mir. Gier ist hässlich. Gier ist hässlich. Denn gierige Menschen sind hässliche Menschen. Heftiger Satz, gell? Aber die Gier, die macht mich hässlich. Gier ist nämlich selbstbezogen. Ich schaue nur auf mich. Ich schaue drauf, dass ich am Ende genügend habe. Ich habe eine Gier nach Macht, die Gier nach Anerkennung, die Gier nach Geld, nach Besitz. Gier ist hässlich. Und die Gier, die kann sich aber gut verstecken. Besser als die anderen Feinde des Herzens. Die Gier muss sich verstecken, weil Gier so hässlich ist. Und keiner würde sich offen hinstellen und sagen, oh, ich bin ein gieriger Mensch. Macht keiner. Ich kann sagen, oh, ich bin manchmal ganz schön neidisch. Dann würde die sagen, oh, der Arme. Ma. Ich kann sogar sagen, ich habe da Schuld in meinem Leben, aber ich will das nicht. Und dann würdet ihr sagen, ja, da gibt es Vergebung dafür. Wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich bin ein gieriger Mensch, Geiz ist nicht geil, so wie die Werbung vor Jahren von Saturn, sondern es ist hässlich. Es ist die Gier. Und der letzte, also übrigens Gier, es gibt auch so eine Unterform von Gier, es ist auch ein Feind des Herzens, den könnten wir vielleicht extra auch noch anschauen. Nur Hans-Peter Reuer macht es nicht, vielleicht machen wir es noch am Ende, mal gucken. Die Gier sagt, Entschuldigung, es ist heute ein aufregender Tag übrigens. Die Unterform von Gier ist Stolz. Stolz, ich nehme mir die Anerkennung und ich lebe sie. Okay, der letzte Feind des Herzens ist Neid. Neid sagt, Gott schuldet mir etwas. Oder wenn ich nicht an Gott glaube, dann ist es vielleicht das Leben oder das Schicksal oder die Kräfte, die alles zusammenhalten oder die Gesellschaft. Neid sagt, da schuldet mir jemand was, das würde mir eigentlich zustehen. Da hat jetzt jemand einen wunderschönen Körper von Gott oder vom Leben oder von wem auch immer geschenkt bekommen. Der sieht richtig gut aus. Und ich muss mit dem, was ich habe, jeden Tag zurechtkommen. Und Neid sagt, da schuldet dir jemand was. Der ist dir was schuldig geblieben. Du hättest auch so einen Körper verdient. Du hättest auch so ein Gehalt verdient wie der andere. Weil was der arbeitet, das ist gar nicht besser. Der ist sogar manchmal ein ganz schön fauler Hund. Neid sagt, da gehört mir was und es ist, wird mir aber verwehrt. Neid ist bitter. Also wenn man den Neid jetzt irgendwie ein Adjektiv gibt, bei Neid ist was Bitteres. Und ich habe den Eindruck, so je älter ich werde, desto bitterer wird der Neid. So Kinderneid, noch ganz nett, auch bitter. Aber als Erwachsener wird es dann richtig bitter. Gerade wenn Neid sich festsetzt. Kann ja passieren. Es ist bitter. Neidische Menschen verbreiten ein Klima der Kritik, der Entmutigung. Neidische Menschen, die wissen immer noch was auszusetzen. Ich kenne das von mir. Wenn ich anfange mit so Sätzen wie, ja, es ist schon ganz gut, es ist vielleicht ein toller Mensch und das kann er sehr gut und da hat er wirklich Stärken und Gaben. Aber, ja, und dann kommt so eine sehr begründete, gute Kritik, aber eigentlich steckt dahinter Neid. Das, was der hat an Anerkennung, an Lob, an was der kriegt, das würde mir eigentlich genauso zustehen. Warum hat der Erfolg mit dem, was er macht und bei mir klappt es irgendwie nicht? Warum läuft es bei dem in der Familie scheinbar so gut und bei mir läuft es irgendwie nicht? Das ist der Neid. Neid ist bitter. Jetzt wollen wir nochmal zur Schuld gehen. Wir wollen jedes Mal einen Feind des Herzens anschauen und gucken, wie man ihn besiegt. Die Schuld. Die Schuld sagt, ich bin dir etwas schuldig. Was ist eigentlich so schlimm an dieser Schuld? Was macht diese Schuld aus? Wir haben gerade gesagt, der Neid ist bitter. Die Gier ist hässlich. Der Zorn ist, der brennt wie Feuer. Und was macht die Schuld? Die Schuld ist einfach schwer. Ist schwer. Schuld ist schwer. Und Schuld hat noch eine Eigenschaft, sie versteckt sich gerne. Ich möchte uns was vorlesen aus der Bibel. Und zwar von David, sehr bekannte Verse, Psalm 32, wo er über seine Schuld redet. Als Überschrift steht bei mir vom Segen der Sündenvergebung, der zweite Bußpsalm. Und ich lese die Verse 1 bis 5. Wohl dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Da steckt jetzt schon ganz viel drin. Schuld ist schwer. Und der David, der erlebt es, wie ihn die Schuld runterdrückt. Er beschreibt es hier, deine Hand lag schwer auf mir. Aber es war eigentlich nicht Gottes Hand, die da lag, sondern erstmal war es die Schuld, die er zu tragen hatte. Und die Schuld an sich ist schon schwer und wird noch schwerer im Angesicht dessen, vor dem er auch schuldig geworden ist, nämlich vor Gott. Und vor Gott können wir unsere Schuld nicht verstecken. Und David hat ja wirklich Mist gebaut. Also er hat eine Frau geschwängert, die nicht seine war, wo man sich auch denkt, wie sind wir Menschen eigentlich komisch? Der David hat einen riesigen Harem um sich, der hat Frauen ohne Ende, kann sich an sich jede nehmen, aber bitte nicht die verheiratete Frau eines seiner obersten Heerführer. Aber es ist die Gier. Er will diese Frau haben und er holt sie sich. Und man denkt, nimm doch alle anderen, du kannst doch mal ein bisschen Abstriche machen. Nein, die eine. Wie besessen ist er. Und als sie schwanger geworden ist, ist die Schuld weitergegangen. Ist eine Sache von Schuld. Das Schuld bleibt nie bei sich oder alleine, sondern wer schuldig ist, der häuft auch noch weitere Schuld auf. Schuld ist wie ein Berg, das wächst dann einfach. Oder wenn man es vergleicht mit einem Rucksack, da packe ich immer noch was drauf. Wenn da Schuld drin ist, dann wird der Rucksack immer schwerer, den ich trage. Immer noch schwerer und noch schwerer. Also David bringt auch noch den Uriah, den Mann dieser Frau Bathseba, um. Also er wird noch zum Mörder. Und jetzt haben wir das Problem mit der Schuld. Schuld versteckt sich gern. Schuld muss verheimlicht werden. Das ist so eine Eigenschaft von Schuld, weil wenn es offen zutage tritt, wenn es sichtbar wird, dann hat der David ein richtiges Problem. Keiner darf davon wissen. David muss alles tun, diese Schuld zu unterdrücken, die Schuld zu verstecken, die Schuld zu schützen. Erinnert euch an den Vers, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und der Schuldige macht jetzt was anderes. Der sagt sich, mehr als alles andere behüte Schuld. Und so wird die sichtbar. Das ist ein Problem. Der Schuldige ist so sehr mit seiner Schuld beschäftigt, dass es ihm das Leben raubt. Die Schuld drückt unser Herz unter Wasser. Die Schuld nimmt unserem Herz die Luft zum Atmen. Das ist das Tragische an dieser Schuld, die so schwer ist, die kann drücken, die kann klein machen. Wie besiegen wir diese Schuld? Wie werden wir mit dieser Schuld fertig? Wo wir jemand anders etwas schuldig sind. Und ich möchte es heute, so wie Hans-Peter Reuer das auch macht, ganz einfach euch präsentieren. Und ich weiß, es ist viel zu einfach. Schuld ist meistens total komplex. Ich habe schon gesagt, Schuld vermehrt sich. Schuld wird dann immer irgendwie zu so einem Wollknäuel von Problemen und von ich hab und du hast. Und ihr kennt diese Spielchen, wer hat angefangen. Aber oft ist ja Schuld gar nicht mehr so einfach auseinander zu dividieren. Und es geht auch nicht um diesen Knäuel, sondern einfach um die Schuld, die Gott dir zeigt, wo er darauf hindeutet und sagt, da ist Schuld in deinem Leben, da bist du schuldig geworden. Hans-Peter Reuer sagt, das ist sowas von einfach. Sowas von einfach. Schuld loszuwerden, diesen Feind zu besiegen. Hans-Peter Reuer sagt das auf seiner unnachahmlich österreichischen Art. Ich versuch's mal. Das ist so einfach, Schuld zu besiegen. Ja, jeder 10-jährige Junge kann das. Aber weißt du was? Es ist so schwierig, weil unser Herz dagegen steht. Zitat Ende. Ich liebe diesen Dialekt. Aber ich kann ihn nicht so richtig. Aber ich habe ja österreichische Vorfahren. Also Högendörfer, wie der Name schon sagt, zwei Ö im Namen. Salzburger Land. Ja. Es ist so einfach, aber so schwer. Nämlich der Trick ist ganz einfach, so wie David hier sagt, darum bekannte ich meine Schuld. Also Schuld muss ich immer bekennen. Bekennen heißt aussprechen. Bekennen heißt benennen, dem Namen geben, sagen, das ist meine Schuld. Und vor wem mache ich das? Am besten vor dem Menschen, vor dem ich schuldig geworden bin. Aber manchmal ist es so kompliziert und komplex, dass ich merke, ich brauche noch jemand anders dazu, einen anderen Menschen, dem ich das bekenne, dem ich es sage, aussprechen. Du kannst Schuld aber besiegen, indem du es aussprichst. Manchmal reicht sogar, die Schuld vor Gott auszusprechen. Im Gebet. Aber meine Erfahrung ist, manchmal reicht es auch nicht. Da spreche ich sie aus und ich merke, das hat keine Kraft, weil ich denke in meinem Kopf, ich könnte die Schuld vor Gott verstecken. Verrückter Gedanke. Ich kann die Schuld vor Gott verstecken, kann ich natürlich nicht. Aber ich denke es. Also ist es dann wichtig, es auszusprechen von einem anderen Menschen. Und das erfordert jetzt oft diese Überwindung. Weil wenn ich es ausspreche, mache ich ja genau das, was ich eigentlich auf keinen Fall will. Nämlich, dass die Schuld sichtbar wird. Dass sie offenbar wird, dass da jemand draufschauen kann. Dass da jemand drauf zeigen kann. Ich habe ja so viel Kraft darauf verwendet, es zu schützen. Und jetzt gebe ich es auf einmal preis. Und das ist die Überwindung des Offenbarmachens, die mir so schwer fällt, die das Bekennen so schwer macht. Aber es ist so wichtig, dass wir es bekennen. Hans-Peter Reuer sagt, du kannst Christ sein, ohne deine Schuld zu bekennen. Also du kannst schon jahrelang jetzt als Christ leben und du hast irgendwann vor Urzeiten mal Schuld bekannt und seither irgendwie nur noch vermeidest es überwiegend oder packst es in ein kurzes Gebet mit rein. Aber du kannst mit dieser Schuld leben und trotzdem Christ sein. Hans-Peter Reuer vergleicht es mit einem Beispiel aus seiner Ehe. Er sagt, mit meiner Frau, und es wird uns allen auch nicht anders gehen, seine Frau, die Hannelore. Und er sagt, ich kann mit meiner Frau Hannelore Streit haben. Richtig zoffen. Und ich glaube, das konnte er sehr gut. Und seine Frau, glaube ich, auch so wie er immer redet von ihm. Und richtig zoffen, und dann sagt er, in dem Moment, wo Streit da ist, wo Schuld da ist, reden wir nicht mehr miteinander. Eine Woche, zwei Wochen kann man mal nicht miteinander reden. Das heißt, die Beziehung ist gestört. Hans-Peter Reuer sagt, wir sind dann immer noch ein Ehepaar. Immer noch für alle sichtbar und für uns ist auch klar, wir gehören zusammen, wir sind verheiratet. Du bist immer noch ein Ehepaar, du gehörst immer noch zusammen. Aber Die Schuld trennt dich von Gott. Du hast keine Gemeinschaft mit ihm. Und das ist das Verheerende an dieser Schuld. In meiner Beziehung mit Gott, dass es letztendlich mich abschneidet von ihm. Ich bin dann immer noch Christ. Ich bin dann immer noch sein Kind. Das ändert sich ja nicht. Aber ich habe trotzdem keine Gemeinschaft mit ihm. Oder es fällt mir sehr schwer, vor ihn zu kommen. Ich werde immer auf Distanz bleiben. Deswegen ist es wichtig, diesen Feind des Herzens zu besiegen. Und es gibt nur einen Weg, ihn zu besiegen. Und es ist, Schuld zu benennen, zu bekennen und auszusprechen. Sonst bin ich nicht Herr über diesen Feind, sondern dieser Feind ist Herr über mein Leben, über mein Herz. Und er kann drücken und er kann mich beschweren und er kann mein Leben schwer, luftlos, leblos machen. Ja, es ist wichtig, sich gut zu ernähren, Bauchspeck nicht zu essen. Oder geht es um den, den man hat oder den man isst? Stefan, du weißt es. Den man ansammelt, okay. Weil ich esse nämlich gar keinen Bauchspeck. Der Punkt, der wäre bei mir schon mal weg. Das ist sehr wichtig, auf sein Herz Acht zu haben. Noch viel wichtiger ist es, auf meine Seele, auf mein inneres Herz Acht zu haben, dass es gesund ist. Amen. Ich möchte noch mit uns beten.